Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, der Text für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 13. Es sind die Verse 22 bis 25. Dort lesen wir: Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, nehmt dieses Wort der Ermahnung und Ermutigung bereitwillig an. Ich habe mich ja so kurz wie möglich gefasst. Ihr sollt auch wissen, dass unser Bruder Timotheus aus dem Gefängnis freigelassen wurde. Wenn er rechtzeitig hierher kommt, werde ich ihn mitbringen, wenn ich euch besuche. Grüßt alle eure Gemeindeleiter und alle, die zur Gemeinde gehören. Die Brüder aus Italien lassen euch grüßen. Die Gnade sei mit euch allen. Liebe Geschwister, heute wendet sich der Hebräerbrief wirklich seinem Ende zu. Und damit auch unsere Predigtreihe zu diesem Brief. Wir hatten ja gesehen, dass der Hebräerbrief Predigt und Brief in einem ist. Ja, der Hebräerbrief ist eine Predigt, schriftlich verfasst und an Gemeinden übersandt. Vor 5 Wochen, da hatten wir den letzten Teil der Predigt miteinander untersucht. Und heute nun geht es um das Begleitschreiben zu dieser Predigt, um die wenigen Zeilen, die der Autor dem eigentlichen Predigttext hinzugefügt hat. Dann nämlich, als er seine Predigt per Bote den hebräischen Gemeinden überbringen ließ. Es sind die wenigen Zeilen, die die Hebräerbrief-Predigt zum Hebräerbrief machen. Briefe zur Zeit des Neuen Testaments, die hatten ja einen relativ einheitlichen Aufbau. Ja, das erkennen wir beim Blick in die anderen Briefe des Neuen Testaments. Man orientierte sich beim Briefeschreiben damals am sogenannten hellenistischen Briefformular. Ein Brief bestand dabei aus 3 Bestandteilen, der Einleitung, dem Hauptteil und dem Schluss. Das ist ja was uns auch heute noch bekannt vorkommt. Jedem Teil war dabei ein bestimmter Inhalt zugeordnet. Der wesentliche Inhalt, der wurde im Hauptteil verhandelt. Ja, dort wurde das jeweilige Anliegen vorgebracht. Dort wurde argumentiert, dort wurde begründet. Ja, da wurden Zwischen- und Endergebnisse formuliert. Der Hauptteil oder die Hauptteile waren damit die wesentlichen Teile eines Briefes. Aber das bedeutet nicht, dass Einleitung und Schluss unwichtig waren. Nein, ganz im Gegenteil. Auch diese Briefabschnitte hatten Bedeutung. In Einleitung und Schluss, da ging es vor allem um persönliche Aspekte. Oder genauer gesagt, hier ging es um den Absender und den Empfänger sowie ihr persönliches Verhältnis. Ja, in diesen Abschnitten standen regelmäßig auch Grüße, persönliche Informationen und Segenswünsche. Und hier in Einleitung und Schluss, da wurde deutlich, wie Verfasser und Adressat zueinander standen, wie es um die gegenseitige Beziehung stand. Beispielsweise, ob diese Beziehung, von Über- und Unterordnung gekennzeichnet war. Etwa, ob zwischen Verfasser und Empfänger Rangunterschiede bestanden. Oder ob sie eine gute oder eher eine schlechte Beziehung zueinander hatten. Hier in diesen Abschnitten wurde das offenbar. Alles dies ließ sich häufig direkt aus der Einleitung und dem Schluss ablesen. Der Hebräerbrief, der hat nun keine typische Briefeinleitung, aber er hat einen relativ typischen Briefschluss, eben den heutigen Text, dieses Begleitschreiben. Und wenn wir diesen Text im Folgenden untersuchen, denke ich, müssen wir 2 Fehler vermeiden. Wir sollten diesen Text nicht überschätzen, aber wir dürfen ihn auch nicht unterschätzen. Überschätzen hieße nun, in diesem Text gewaltige theologische Aussagen zu vermuten. Am besten noch neue Aussagen, die wir in der Hebräerbrief-Predigt nicht gefunden haben. Also wenn wir diese Erwartung hegen, dann werden wir enttäuscht sein. Nein, bedenken wir, worum es sich bei diesen Versen handelt. Es ist nur ein Begleitschreiben. Oder eben nur ein Briefschluss. Der Hauptteil, die Predigt des Hebräerbriefautors, die ist schon abgeschlossen. Alle wichtigen Argumente sind gebracht. Theologische Aussagen über das im Hebräerbrief oder in dieser Predigt Gesagte hinaus sind nicht zu erwarten. Nicht in diesem paar Verse. Aber das bedeutet eben nicht, dass überhaupt keine Aussagen drin sind. Nein, wir finden hier aber eher persönliche Aussagen, so wie es eben für einen Briefschluss typisch ist. Aber unterschätzen wir diesen Abschnitt bitte auch nicht. Schalten wir nicht gleich ab, weil es sich nur um einen Briefschluss handelt. Ja, lassen wir nicht gleich alle Erwartungen fallen. Nein, denn auch dieses Begleitschreiben ist Gottes Wort. Und auch diese Verse transportieren eine Botschaft für die Hebräer und eine Botschaft für uns. In diesen Versen fordert der Autor die Hebräer auf, seine Botschaft bereitwillig anzunehmen. Und wie nebenbei liefert er dann noch Argumente dafür, warum. Warum sie ihm vertrauen und ihm in der inhaltlichen Argumentation seiner gesamten Predigt folgen sollten. Das alles wollen wir nun miteinander betrachten. In einem ersten Teil soll es dabei zunächst um die Aufforderung zur Botschaftsannahme gehen. Dort wollen wir auch noch mal kurz auf die Botschaft zu sprechen kommen, wie diese lautet und was es bedeutet, diese Botschaft anzunehmen, wie das konkret aussehen kann. Und im zweiten Punkt, im zweiten Teil soll es dann um die Gründe für diese Annahme gehen. Oder genauer um die Gründe, die unser Text für die Annahme der Hebräerbriefbotschaft liefert. Denn in der Gliederung habe ich das leider zu sperrig formuliert. Das von Gründen neben den rein inhaltlichen Kriterien die Rede. Also man könnte auch von nicht inhaltlichen Gründen sprechen. Ich werde später erklären, was ich genau damit meine. Die Botschaft des Hebräerbriefes bereitwillig annehmen und was neben den rein inhaltlichen Kriterien zusätzlich dafür spricht, so lautet heute Morgen unser Thema und wir gehen gleich zum ersten Predigtpunkt über. Die Botschaft des Hebräerbriefes bereitwillig annehmen. Hören wir noch einmal auf Vers 22. Dort lesen wir: Ich bitte euch, liebe Brüder und Schwestern, nehmt dieses Wort der Ermahnung und Ermutigung bereitwillig an. Ich habe mich ja so kurz wie möglich gefasst. Liebe Geschwister, das von der eigentlichen Hebräerbriefpredigt abgesetzte Begleitschreiben beginnt mit einer persönlichen Bitte. Der Hebräerbriefprediger bittet die Hörer seiner Predigt um die bereitwillige Annahme derselben. Die Bitte, die er hier formuliert, die hat dabei eine gewisse Dringlichkeit. Andere Übersetzungen sprechen auch, ich ermahne euch. Also der Autor bittet seine Hörer hier eindringlich, seine Botschaft nicht abzuweisen. Diese Botschaft selbst charakterisiert er dabei als Ermahnung und Ermutigung. Und ihr alle werdet mir zustimmen, wenn ich sage, dass diese Charakterisierung das Wesen der Predigt tatsächlich trifft. Denn wir fanden da beide Aspekte immer wieder Hand in Hand. Ermutigung und Ermahnung. Denken wir beispielsweise an Hebräer 6, Vers 18. Dort erinnert der Autor seine Hörer an die Zusagen Gottes. Und er ermutigt sie, er, also Gott, wollte uns doppelte Sicherheit geben, durch die Zusage und durch den Eid. Und da Gott nicht lügen kann, ist auf beides unbedingt Verlass. Das soll uns einen starken Ansporn geben, dass wir unsere Zuversicht nicht preisgeben und an der Hoffnung auf die uns zugesagte Erfüllung festhalten. Oder denken wir an diese wunderbare Ermutigung aus Hebräer 10, ab Vers 19. Wo der Autor sagte, liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Eintritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch frei gemacht, diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst, so wie er in seinem irdischen Leib gelebt hat. Wir haben also einen ganz unvergleichlichen obersten Priester, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Darum wollen wir vor Gott hintreten mit offenem Herzen und in festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und wollen nicht schwanken. Denn Gott, der diese Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Neben diesen beiden Stellen könnten viele zitiert werden. Davon sehe ich hier ab. Aber es ist deutlich, der Hebräerbrief, diese Predigt, steckt voller Ermutigungen für sein Volk. Ermutigungen, die im Erlösungswerk Christi das feste Fundament finden. Aber neben diesen Ermutigungen finden wir im Hebräerbrief eben auch handfeste Ermahnungen. Ja, Abschnitte, in denen der Autor seine Hörer zu bestimmten Handlungen auffordert. Abschnitte, die geprägt sind von großem Ernst. Ja, denken wir hier an Stellen wie Hebräer 2, Vers 1, wo der Autor sagt, darum müssen wir uns erst recht nach dem richten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Schon die Botschaft, die einst Mose von Engeln überbracht wurde, war verbindlich. Und wer nicht auf sie hörte und gegen sie verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten dann wir heil davonkommen, wenn wir jetzt das große Rettungswerk Gottes missachten? Dieses Rettungswerk hat damit angefangen, dass der Herr es verkündet hat und es ist uns bestätigt worden von denen, die ihn gehört haben. Gott selbst hat dazu seine Beglaubigung gegeben durch staunenerregende Wunder und vielerlei machtvolle Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen ausgeteilt hat. Also Ermahnung und Ermutigung, beides finden wir im Hebräerbrief zuhauf. Die vom Autor in Vers 22 gewählte Charakterisierung ist damit äußerst zutreffend. Aber an dieser Stelle wollen wir fragen, ja, wozu ermahnt, wozu ermuntert der Autor seine Hörer denn konkret in seiner Predigt? Was ist das Ziel seiner Ermunterung? Was ist das Ziel seiner Ermahnung? Ja, was ist der Inhalt dieser Botschaft? Antwort: Es ist die Aufforderung zum fortgesetzten Glauben an Christus. Es ist die Aufforderung, ganz und gar allein auf sein Werk zu vertrauen, auf das, was Gott vor 2000 Jahren in Christus vollbracht hat, auf diesem Hügel Golgatha vor Jerusalem. Ja sicher, der Autor fordert von seinen Hörern auch Werke. Er besteht auf bestimmten Handlungen. Er dringt auf das Durchhalten im Glauben, Hebräer 10, Vers 38. Er verlangt das Ertragen von Verfolgungen, Hebräer 12, Vers 7. Er erwartet von ihm geschwisterliche Liebe, Hebräer 13, Vers 1. Oder wenn wir das zusammenfassen wollen, er erwartet von ihnen Heiligung. Aber diese Heiligung ist dabei doch nie etwas, was aus dem eigenen kommt. Nichts, was neben dem Glauben von den Hebräern selbst hervorgebracht werden müsste. Keine eigene menschliche Leistung. Nein, ganz im Gegenteil. Diese verlangten Werke sind das, was sich nahezu automatisch aus dem Glauben ergibt. Das, was als Frucht dem Glauben an Jesus Christus folgt. Ja, weil er selbst es in seinen Leuten hervorbringt. Es sind die Werke der Dankbarkeit. Also der Inhalt des Hebräerbriefes, das ist der Ruf zum Glauben an Christus, zum fortgesetzten Vertrauen auf sein Werk. Zu Christus allein, zum Glauben allein, zu der Gnade allein. Diese Botschaft sollen seine Hörer bereitwillig annehmen. So erbittet es der Autor hier im Vers 22. Und wir fragen uns, ja, warum sollten seine Hörer diese Botschaft denn bitte schön nicht annehmen? Wo ist denn hier das Problem? Und hier ist wohl an die stellenweise Komplexität und Härte seiner Predigt zu denken. Denn erinnern wir uns, die Ausführungen des Autors waren tatsächlich nicht einfach zu verstehen. Ja, das war keine schlichte Jesus liebt dich und alles ist gut Botschaft. Nein, im Gegenteil, diese Predigt, die verlangte viel von den Zuhörern. Ja, die Predigt war voll von Zitaten aus dem Alten Testament, voll von Parallelen zur alttestamentlichen Geschichte, voller Bezüge auf alttestamentliche Ordnungen, Ämter und Einrichtungen. Ja, denken wir nur an diese umfangreichen Ausführungen zum alttestamentlichen Hohepriestertum. Also diese Predigt, die verlangte etwas von den Zuhörern. Ja, das war nicht ohne weiteres zu verstehen. Das war auch nicht unkompliziert. Nein, da war Vorwissen nötig und Mitdenken. Ohne dem ging es bei dieser Predigt nicht. Und diese Predigt war teilweise von bedrückendem Ernst. Ja, da stehen Stellen drin, wir haben das miteinander gelesen, ja, wo wir innerlich zusammenzucken, wo wir Angst bekommen können. Stellen, die hart wirken können. Ja, denken wir an die Stellen, in denen der Autor vor der Apostasie war. Stellen wir Hebräer 6, Vers 1 bis 8, oder Hebräer 10, Vers 26 bis 31. Also diese teilweise schwierige Verständlichkeit auf der einen Seite und dieser bedrückende Ernst auf der anderen Seite, dies mag der Autor hier in Vers 22 vor Augen haben. Und er bittet seine Hörer, bitte stört euch nicht daran. Ja, stoßt euch nicht daran. Ja, weist meine Botschaft nicht ab, bloß weil ihr euch vielleicht hier über diese Abschnitte ärgert. Oder weil ihr mit diesen Abschnitten nicht unmittelbar klarkommt. Das ist deutlich, der Autor wirbt hier bei seinen Hörern um Verständnis. Und für diese Deutung spricht auch die Aussage von Vers 22. Da sagt er ja, ich habe mich ja so kurz wie möglich gefasst. Dass er das wirklich getan hat, das finden wir an mehreren Stellen im Hebräerbrief bestätigt. In Kapitel 5, Vers 11, Kapitel 6, Verse 1 und 2 und in Kapitel 9, Vers 5. Da gehen wir einmal kurz auf dieses Beispiel aus Hebräer 9, Vers 5 ein. Da beschreibt der Autor den Gottesdienst des Alten Testaments. Er beschreibt die Stiftshütte, das Heiligtum des Alten Bundes. Und da beschreibt er den Aufbau dieses Heiligtums und die dort befindlichen Geräte. Im Heiligtum, also im vorderen Raum, den Leuchter und den Schaubrottisch, im Allerheiligsten den goldenen Altar und die Bundeslade. Und dann führt er noch das eine und andere dazu aus, aber dann bricht er ab und sagt, aber davon soll jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein. Also der Autor, der hätte noch wesentlich mehr zum alttestamentlichen Heiligtum sagen können, zu den Vorhängen, zu den Farben. Aber er tat dies bewusst nicht. Und aus Vers 22 wissen wir warum. Er hat sich im Interesse seiner Hörer in seinen Ausführungen beschränkt. Also der Autor wirbt hier bei den Hörern seiner Predigt um Verständnis. Er bittet sie, sich nicht an einzelnen Passagen zu stoßen. Und beim Schreiben seiner Predigt, ja, das ist hier deutlich, hatte er ihre Interessen im Blick. Und das eben nicht nur im Hinblick auf den Inhalt, nein, auch im Hinblick auf die Länge seiner Ausführungen. Auch wenn es hier und da ja vielleicht die Verstehbarkeit erschweren sollte, diese Begrenzung des Inhalts geschah ihnen zugut. Ja, liebe Gemeinde, der Autor fordert hier zu Beginn dieses Briefschlusses zur Annahme seiner Botschaft auf. Und er tut dies ganz so, wie wir dies in einem Briefschluss erwarten. Er formuliert hier sehr persönlich. Das, was er hier sagt, zielt auch auf ihre Beziehung. Es geht ihm auch darum, dass die Hebräer ihn und sein Handeln verstehen. Aber es geht hier auch nicht nur um eine Beziehung, es geht hier auch um die sachliche Aussage. Nehmt die Botschaft meiner Predigt an. Bereitwillig an. Stoßt euch damit oder dabei auch nicht an den vereinzelt schwierigen Passagen. Wir hatten gesehen, was der Inhalt dieser Botschaft war. Ein fortgesetztes Leben im Glauben. Sie sollten weiter auf Christus und sein Rettungswerk vertrauen. Für ihre Rechtfertigung, aber eben auch für ihre Heiligung. Sie sollten alles von ihm erwarten. Ja, liebe Geschwister, die Botschaft des Hebräerbriefes musste angenommen werden. So hier die Bitte des Autors in Vers 22. Doch welche Gründe nennt der Autor denn hier dafür? Welche Argumente und welches Gewicht kommt diesen zu? Und auf diese Frage wollen wir im zweiten Predigtpunkt eingehen. Die Botschaft des Hebräerbriefes bereitwillig annehmen und was neben den rein inhaltlichen Kriterien zusätzlich dafür spricht. Punkt 2 heute Morgen, die Gründe, ja, die neben den rein inhaltlichen Kriterien dafür sprechen. Hören wir noch einmal auf den Predigttext, ich lese noch mal die Verse 23 bis 25. Da sagt er, ihr sollt noch wissen, dass unser Bruder Timotheus aus dem Gefängnis freigelassen wurde. Wenn er rechtzeitig hierher kommt, werde ich ihn mitbringen, wenn ich euch besuche. Grüßt alle eure Gemeindeleiter und alle, die zur Gemeinde gehören. Die Brüder aus Italien lassen euch grüßen. Die Gnade sei mit euch allen. Liebe Geschwister, wir hatten es im Nachdenken über dieses hellenistische Briefformular festgestellt. hier im Einleitung und Schlussteil oder im Einleitung und Schlussteil eines Briefes ging es überwiegend um soziale Fragen, so nenne ich es mal. Ja, da ging es um die für den Brief wesentlichen Personen, um den Absender und den Verfasser und um ihre Beziehung. Ja, inhaltliche Aussagen spielten hier regelmäßig eine deutlich untergeordnete Rolle. Aber auch wenn es so erscheinen könnte, diese Teile eines Briefes waren damit ganz und gar nicht unwichtig. Ja, das war nicht nur inhaltsleeres Schmücken des Beiwerks. Nein, im Gegenteil, auch diese sozialen Aussagen hatten ihren Wert, hatten ihre ganz besondere Bedeutung. Ja, sie hatten auch eine ganz besondere Bedeutung für die Wirkung eines Gesamtschreibens, für die Wirkung dieser Predigt. Auch und obwohl in diesen Teilen eben keine inhaltlichen Aussagen zu finden waren, keine inhaltlichen Argumente. Aber das, was in diesen Teilen stand, hatte großen Einfluss auf die Gesamtwirkung, auf die Frage, ob die Argumentation in den Hauptteilen angenommen wurde. Oder ob beispielsweise der Adressat den in einem Brief aufgestellten Forderungen folgen würde. Also da ging es nicht nur um inhaltliche Kriterien, nicht nur die waren entscheidend. Nicht nur das, was in den Hauptteilen stand, nein, auch diese Nebenteile waren von Bedeutung. Auch die dort gemachten Aussagen trugen zum Erfolg oder Misserfolg eines Schreibens bei. Das ist im Übrigen heute nicht anders. Ja, denken wir an die Schreiben einer übergeordneten Stelle. Ja, denken wir beispielsweise an ein Schreiben eines Staatsanwalts. Ja, in einem solchen Schreiben ist die soziale Frage schnell geklärt. Da steht es dann schwarz auf weiß, Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt. Da weiß ich als Empfänger unmittelbar, dass ich dieses Schreiben zu beachten habe. Ganz anders wahrscheinlich, wenn ein normaler Mensch mich schriftlich zu etwas auffordert. Ein solches Schreiben kann ich anders behandeln, aber das Schreiben vom Staatsanwalt eben nicht. Oder denken wir an ein anderes Beispiel, denken wir an einen Brief unserer Liebsten oder unseres Liebsten. Ja, auch hier spielen die sozialen Fragen eine bedeutende Rolle. Der Botschaft eines solchen Briefes, ja, werde ich sicherlich hohe Priorität einräumen. Ja, ganz anders als dem am selben Tag eingehenden Schreiben meiner Krankenkasse. Also was hier deutlich werden soll, neben rein inhaltlichen Argumenten spielen auch diese sozialen Fragen eine Rolle. Auch sie können die Annahme oder die Ablehnung einer Botschaft hervorrufen. Vor diesem Hintergrund hat sich auch diese sperrige Formulierung in der Gliederung ergeben. Ich spreche da von Gründen, die neben den rein inhaltlichen Kriterien bestehen. Und damit meine ich eben diese Aspekte. Ja, verstehen wir. Ich sage es nochmal, unser heutiger Abschnitt ist ein Briefschluss, ein Begleitschreiben, nicht mehr. Das bedeutet eben auch, dass dieser Text nicht Teil der eigentlichen Hebräerbriefpredigt ist. Ja, die inhaltliche Argumentation ist lange abgeschlossen. Die hatte in den Hauptteilen ihren Platz. Ja, da hatte er viele inhaltliche Argumente geliefert. Ja, da ging er an das Alte Testament zurück, das verwob er dann mit Fakten aus dem Neuen Testament. Er präsentierte Christus als die Erfüllung der alttestamentlichen Vorschattung. Also hier wurde geklärt, dass und wie Christus diese Abbilder in allen Belangen überragt. In diesen Teilen reihte er eben Argument an Argument. Dort fand die inhaltliche Beweisführung statt und nicht hier in diesem Schlussteil. Aber nochmal, auch diese Verse hier liefern Gründe für eine Annahme dieser Botschaft. Argumente, die eben in der Person des Verfassers begründet sind und in weiteren Personen und in ihrer Beziehung zu den Adressaten. Schauen wir zunächst einmal in Vers 23. Dort gibt der Autor seinen Hörern persönliche Informationen weiter. Informationsweitergaben solcher Art fand sich regelmäßig in Einleitungs- und Schlussteilen damaliger Briefe, so auch hier. Konkret berichtet der Autor hier von der Freilassung eines Bruders Timotheus aus dem Gefängnis. Welcher Timotheus das nun ist hier, können wir nicht genau sagen. Wir denken wahrscheinlich zunächst einmal an den Timotheus, an den bekannten Mitarbeiter des Apostels Paulus. Aber ob der hier wirklich gemeint ist, ist fraglich. Der Name war häufig zur damaligen Zeit und von der hier angesprochenen Gefangenschaft lesen wir nichts. Beispielsweise in der Apostelgeschichte. Also nochmal, es kann dieser Timotheus sein, es kann aber auch ein anderer Timotheus sein. Aber eins ist klar, es ist ein Timotheus, der in der Gemeinde bekannt war, denn er begnügt sich ja hier mit dem Vornamen. Und er sagt, ihr sollt wissen, dass Timotheus freigelassen worden ist und alle wussten, ah, Timotheus, unser Timotheus ist freigelassen worden. Und dann kündigt er diesen Besuch an. Er will die Gemeinde besuchen und wenn der Timotheus rechtzeitig da ist, will er ihn mitbringen. Und hier können wir fragen, was bedeutet diese Information? Ja, warum gibt der Autor diese Information? Da geht der Nutzen dieser Informationsweitergabe ja über den eigentlichen Nutzen der Information hinaus. Geht es dem Autor nur darum, dass die Hebräer etwas wissen, dass sie eben von dieser Freilassung erfahren? Ich denke nicht. Ich denke, dass neben dem reinen Informationszweck hier noch etwas anderes eine Rolle spielt. Ich denke, hier geht es auch um Beziehungsaspekte. Der Autor gibt hier nicht nur eine Information weiter. Nein, er trifft hier auch eine Aussage über seine Beziehung zu den Hebräern. Indem er hier eben diese Neuigkeit über Timotheus weitergibt, schenkt er ihnen sein Vertrauen. Er signalisiert damit, dass die Hebräer ihm wichtig sind, dass sie es wert sind, diese Information zu erhalten. Und auch die Ankündigung seines Besuches geht in diese Richtung. Reisen waren damals ein schwieriges Unterfangen, gefährlich und regelmäßig sehr anstrengend. Und der Umstand, dass der Autor die Hebräer besuchen will, wo er das schon diese Predigt geschrieben hat, der sagt auch etwas aus. Auch diese Besuchsankündigung drückt Wertschätzung aus. Und in dieselbe Richtung weisen auch die Grüße in Vers 24, die Grüße an die Gemeindeleiter und an die gesamte Gemeinde. Ja, auch diese Grüße sagen etwas aus über seine Beziehung zu den Hebräern. Und auch hier wird eben Wertschätzung deutlich. Es ist bemerkenswert, dass die Gemeindeleiter hier separat genannt werden. Ja, das kann als eine besondere Anerkennung verstanden werden. Der Autor hatte diese Gemeindeleiter auch schon in seiner Predigt genannt, in Hebräer 13, Vers 17. Ja, da forderte er sie zum Gehorsam gegenüber diesen Führern auf. Also das sprach von inhaltlicher Übereinstimmung. Das sprach von der Wertschätzung ihrer Leitungsarbeit. Genau das wird hier auch am Ende in den Grüßen deutlich. Aber der Autor grüßt eben auch die gesamte Gemeinde. Ja, er beschränkt seine Wertschätzung nicht auf die Gemeindeleiter. Nein, er wertschätzt die ganze Gemeinde. Sie alle sind ihm wert. Und nicht nur er, nein, auch Timotheus und die genannten Brüder aus Italien schätzen sie. Ja, Timotheus ist bereit, sie mit dem Autor zu besuchen, eben auch diese Strapazen auf sich zu nehmen. Und die Brüder aus Italien grüßen sie mit. Damit wird deutlich, sie alle haben ein reges Interesse an den Hebräern, an ihrem Ergehen, ihrem Problem, ihrer Not. Und in gewisser Weise erscheint dieser Brief ja fast wie ein Gemeinschaftswerk. Oder eben so, dass diese Brüder auch hinter diesem Schreiben stehen. Sie gemeinsam arbeiten mit dem Autor an der Stärkung der Hebräer. Und all dies, liebe Gemeinde, denke ich, spricht von Liebe. All dies, die Weitergabe von Informationen, die Ankündigung dieses Besuches, die vielfältigen Grüße, all dies spricht von der Liebe des Autors zu seinen Hörern und von der Liebe dieser mit ihm verbundenen Person. Und was ist das anderes als ein Argument für die Befolgung der Hebräerbriefbotschaft? Ja, der wohl kein innerliches, inhaltliches, aber doch ein wichtiges. Ja, wir sprechen ja auch bei der Stellenbesetzung häufig ja aus harten Fakten und weichen Fakten. Ja? Man spricht ja von Sozialkompetenz beispielsweise, die wichtig ist für eine Stelle. Ja, da gibt es einmal die harten Fakten, eben die Ausbildung, die Berufserfahrung. Aber es sind doch auch andere Dinge wichtig. Und so ist das hier im Grunde zu verstehen. Es gab diese harten Fakten aus den Hauptteilen, die natürlich das Wichtigere waren. Aber auch hier, das, was hier an der Beziehung des Hebräerbriefsautors zu den Hebräern deutlich wird, auch das hat ein gewisses Gewicht. Denn die Hebräer konnten erkennen, der, der uns diese Predigt geschrieben hat, der will uns wohl. Dieser Autor ist uns in aufrichtiger Liebe zugetan. Und dann in Vers 25, da lesen wir noch etwas von einem Segensgebet des Autors. Dort schreibt er, die Gnade sei mit euch allen. Auch ein solcher Gnadenwunsch, ein solches Gnadengebet, ein solches Gebet um die Gnade Gottes, da war etwas Typisches für einen neutestamentlichen Brief. Aber dass das nun typisch war, macht es hier an dieser Stelle nicht belanglos. Gerade im Hebräerbrief hat ja dieses Gebet um Gnade einen ganz besonderen Stellenwert. In den Hauptteilen kam der Autor immer wieder auf die Gnade zu sprechen. Ja, in der Gnade sah er das Heil der Christen begründet, damit auch das Heil der Hebräer. Gottes Gnade war es, die seinen Sohn für die Hebräer leiden ließ. In Hebräer 2, Vers 9 hieß es, aber wir sehen, wie Jesus, der für kurze Zeit tiefer gestellt war als die Engel, wegen seines Sterbens mit Ruhm und Ehre gekrönt worden ist. Denn Gott hat in seiner Gnade gewollt, dass er allen Menschen zugute den Tod erleidet. Ja, das Leiden des Sohnes Gottes als Ausweis der Gnade Gottes. In dieser Gnade hatten die Hebräer auch Zugang zu Gott. In Hebräer 4 lasen wir, lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden hohen Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Und in dieser Gnade hieß es auch bleiben. Hebräer 12, Vers 15, da fordert der Autor seine Hörer auf, gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt. Und dass nicht jemand unter euch wie eine giftige Wurzel ausschlägt und viele vergiftet. Und diese Gnade war es, die allein die Hebräer bei Christus halten konnte. Hebräer 13, Vers 9. Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Gottes Gnade wird euch innerlich festmachen. Speisen können das nicht bewirken. Sie haben denen nichts genutzt, die sich mit ihnen befassen. Deshalb, wenn der Autor hier seinen Hörern Gnade wünscht, dann ist das alles andere als eine Floskel. Im Gegenteil, es ist ein aufrichtiges Gebet um die helfende Gegenwart Gottes im Leben der Hebräer. Ja, die dringende Bitte an ihn, dass er selbst sein Werk vollendet, dass er selbst die Hebräer im Glauben erhält, sie an sein Ziel bringt und sich durch sie verherrlicht. Und ich denke, auch dieser Segenswunsch sagt etwas über den Hebräerbriefautor aus. Einmal spricht natürlich auch dieses Gebet hier erneut von seiner Liebe, ja, von seiner Wertschätzung für die Hebräer. Aber mehr noch, dieser Wunsch spricht auch von seiner Sicht auf Gnade, der von dem hohen, überragenden Stellenwert, den er der Gnade im Heilsplan Gottes beimisst, davon, dass er alles, ja alles von der Gnade Gottes erwartet, von Gott selbst. Und auch diese Aussage wird auf die Hebräer Wirkung entfaltet haben. Diese Aussage über den Autor der übermittelten Predigt, dass er alles allein von der Gnade Gottes erwartet. Und dies alles, liebe Geschwister, können und müssen wir auch auf uns selbst anwenden. Auch uns gilt die Aufforderung von Vers 22. Auch wir sind aufgerufen, die Hebräerbriefpredigt, die wir hier in den letzten Jahren miteinander betrachtet haben, bereitwillig aufzunehmen. Da sollten auch wir eben die hier am Schluss genannten Argumente berücksichtigen. Neben allen inhaltlichen Kriterien, die sicher wichtiger sind. Der Verfasser dieser Predigt hat seinen ursprünglichen Adressaten geliebt, er suchte ihr Bestes. Und der Verfasser erwartete alles von der Gnade Gottes. Nichts von sich selbst, nichts von den Hebräern, alles von der Gnade, von Christus allein, vom Glauben allein, von der Gnade allein. Dies sind neben allen inhaltlichen Kriterien zwei gute, ja zwei sehr gute Gründe, ihm und seiner Botschaft zu vertrauen und im Glauben an Christus zu bleiben. Er wird es uns schenken, ihm sei alle Ehre. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.